Was ist eigentlich Gottesdienst? Was passiert, wenn wir uns hier treffen und zusammenkommen? Warum feiern wir Gottesdienst und warum tun wir, was wir tun? Ich weiß nicht, ob du dir diese Fragen schon mal gestellt hast oder darüber nachgedacht hast. Vielleicht wurde dir diese Frage auch schon mal gestellt, wenn dich jemand gefragt hat, was machst du eigentlich am Sonntagmorgen? Und dann versuchst du zu erklären, was das eigentlich ist, wenn wir uns hier treffen. Vielleicht hast du aber auch noch nie darüber nachgedacht, weil es einfach immer schon so war. Ich weiß nicht, welche dieser Gruppe jetzt zu dir gehört, ganz egal. Wir werden auf jeden Fall jetzt darüber nachdenken, wie das mit Gottesdienst eigentlich so aussieht. In diesem Jahr wollen wir ja unter anderem als einen Schwerpunkt die Gottesdienste in den Blick nehmen, wie wir Gottesdienst gestalten können, wie wir Gottesdienste lebendiger feiern können. Teil der Vision, die wir erarbeitet haben. Und in diesem Jahr ist das einer von zwei Schwerpunkten, eben diesen zentralen Punkt unseres Gemeindelebens mal in den Blick zu nehmen. Was ist das eigentlich, was wir da machen? Und an welchen Punkten kann man darüber nachdenken, vielleicht was anders zu machen und welche Punkte sind gut, wie sie sind und was ist da eigentlich wichtig? Und ich gehe davon aus, dass jeder von uns ganz unterschiedliche Erwartungen, ganz unterschiedliche Ansprüche, ganz unterschiedliche Vorstellungen daran hat, wie so ein Gottesdienst eigentlich aussieht, denn wir sehen ja auch alle unterschiedlich aus. Wir sind alle unterschiedlich, also sind auch unsere Erwartungen unterschiedlich an Gottesdienste, an das, was wir hier erleben. Und das ist gut, dass wir unterschiedlich sind, aber es ist halt auch herausfordernd, weil da ganz unterschiedliche Erwartungen aufeinanderprallen und das, was dem einen vielleicht gefällt, ist für den anderen dann schon ein absolutes No-Go und das passt dann überhaupt nicht zusammen. Und die Frage ist ja auch immer bei allen Erwartungen, bei allen Vorstellungen, bei allen Wünschen, die ich vielleicht auch habe, was davon kann denn dann eigentlich umgesetzt werden und ist das was, was wirklich auch zu uns als Gemeinde passt oder geht das gar nicht? Und dann gibt es ja noch eine dritte Sache und die ist in diesem Jahr ja besonders wichtig. Die Jahreslosung stößt uns ja schon darauf, dass es heißt, prüfet alles und das Gute behaltet. Und wir haben ja schon davon gehört, dass das nicht einfach ein wildes Drauflosprüfen ist, sondern dass es einen Maßstab gibt, anhand dessen wir prüfen können. Und das ist Gottes Wort. Und deswegen wollen wir zuallererst, wenn wir über Gottesdienst nachdenken, in die Bibel schauen und schauen, was sagt denn die Bibel über Gottesdienst und nicht zuerst, was sage ich denn über Gottesdienst, sondern was ist die biblische Perspektive auf den Gottesdienst. Und darauf wollen wir uns in der nächsten Zeit, das in den nächsten Wochen in den Blick nehmen und schauen, was denn wir so über Gottesdienstgestaltung in der Bibel finden, was wir davon lernen können. Und ich hoffe, dass das gelingt, dass unsere Perspektive darüber geweitet wird und wir erkennen, was wirklich zentral ist am Gottesdienst. Und was vielleicht von den Dingen, wo wir sagen würden, das wäre zentral, dass vielleicht erst zweite oder dritte oder vierte Sachen sind, die dann da noch wichtig sein könnten. Und auch heute, der Predigttext nimmt uns da schon mit hinein, wie das aussieht mit dem Gottesdienst. Und ich lese uns aus Jesaja 6, die Verse 1 bis 8. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich, also das ist Jesaja, der hier spricht, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm. Ein jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus ward voller Rauch. Da sprach ich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm, und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Das Thema der Predigt lautet Gottesdienst in Gottes Gegenwart. Wir haben das schon gehört und dieser Abschnitt, den wir jetzt gerade eben gehört haben, diese Berufungsgeschichte von Jesaja, ist auf den ersten Blick gar nicht so eine typische Gottesdienstgeschichte. Klingt gar nicht so wie unser Gottesdienst, was da so alles los ist. Eigentlich ganz anders, als wir es erleben. Und trotzdem glaube ich, dass wir aus diesem Erlebnis von Jesaja einige Aspekte entdecken können, die auch für unseren Gottesdienst wichtig sind und die unsere Perspektive auf Gottesdienst nochmal weiten können und dass wir es anders neu verstehen können. Und wir schauen mal mit mehreren Schritten darauf, was für Aspekte wir hier aus dem Text zum Gottesdienst lernen können. Und das erste ist die Begegnung mit dem Allmächtigen. Es ist ja eine ganze Weile her, als das passiert ist, von dem wir hier lesen. Gleich am Beginn des Abschnitts können wir ja einordnen, wann das war. Das Todesjahr des Königs Usia, wir alle wissen, das ist 740 vor Christus. Die meisten von uns waren da nicht dabei, aber man kann das dann ja nachrechnen und nachlesen. Also jetzt könnt ihr rechnen, 2025 plus 740, wo wir da sind, wie lange das zurückliegt. In diesem Jahr wird Jesaja als Prophet berufen. Es ist ja spannend, dass in dem Buch Jesaja diese Geschichte nicht gleich im ersten Kapitel steht, sondern erst im sechsten Kapitel folgt. Jesaja hat vorher schon ein paar Sachen in Gottes Namen weitergegeben und hier gibt es nochmal so einen ganz besonderen Berufungsaspekt, so einen ganz besonderen Startpunkt für ihn. Er kriegt diese Aufgabe, die für ihn nicht besonders verlockend zu sein scheint, wie das ja irgendwie auch bei fast allen Propheten ist. Da reißt sich keiner darum, in Gottes Dienst zu kommen. Und die Botschaft ist nicht immer einfach. Wenn man die ersten 5 Kapitel schon liest, dann merkt man, dass da einiges an Gericht weitergegeben wird. Da ist von Strafe die Rede, von Verfehlungen des Volkes. Und wenn man dann noch weiterschaut bis in Kapitel 39, das geht die ganze Zeit so weiter. Klar, da sind auch geschichtliche Aspekte, die dann berichten von dem, wie das dann war. So Hiskia und so weiter, manche von den Geschichten sind uns vertrauter, der dann krank wird und diesen Brief vor Gott legt und Jesaja spricht mit ihm und so weiter und so fort. Aber ganz oft geht es auch darum, dass das Volk Israel nicht das tut, was Gott von ihnen fordert. Und immer wieder diese Aufforderung, kehrt um zu mir, sonst kommt das Exil. Und im zweiten Teil des Jesaja-Buchs wird dann der Blick in die Zukunft gewendet. Was denn ist, wenn dieses Exil kommt? Gott ist immer noch da. Die Geschichte mit Israel ist dann nicht vorbei. Es geht noch weiter. Hoffnung für die Zukunft wird dann gegeben. Gottes Treue bleibt bestehen. Er will sein Volk weiterhin trösten. Und Jesaja schildert jetzt hier im eben gehörten Abschnitt eine besondere Vision, die er mit Gott hat, die er von Gott hat. Diese Begegnung mit Gott. Was er sieht, ist Gott, der auf dem Thron sitzt. Der Herrscher hat also seinen Platz eingenommen in seinem Tempel, dem Wohnort Gottes. Da sitzt er im Zentrum auf dem Thron, er regiert die Welt. Und gleichzeitig ist das, was Jesaja hier wahrnimmt, jetzt keine politische Veranstaltung, sondern es ist ein Gottesdienst, denn es passiert ja im Tempel, diesem Ort der Gottesbegegnung, diesem besonderen Wohnort Gottes. Und es ist, wie das so oft ist in der Bibel, wenn es darum geht, dass Gottesbegegnungen stattfinden, dann denkt man, jetzt sieht man irgendwie was Schönes, jetzt kriegt man mal ein bisschen mehr davon mit. Und am Ende des Tages müssen wir sagen, wir sehen eigentlich gar nichts. Jesaja sagt, er sieht den Herrn sitzen, aber was er dann sieht, ist diese Beschreibung davon, dass der Saum den Tempel füllt. Also so der unterste Teil des Mantels, der ist so groß, dass der ganze große Tempel davon ausgefüllt ist. Da merkt man mal, wie groß Gott sein muss, wenn der solche Mäntel trägt. Und das ist ja auch nur ein Bild für uns Menschen, um das zu beschreiben. Und an anderer Stelle ist es ja nochmal so, wo Mose, Gottes Knecht, sich wünscht, Herr, ich will dich sehen. Und Gott sagt, das ist viel zu gefährlich, aber wenn du dich da in diese Ecke stellst, dann gehe ich an dir vorbei. Und dann sagt Mose, und ich sah den Herrn, und unter seinen Füßen war es wie Glas. Und wir denken uns, aha, du hast aber echt ganz schön viel gesehen. Er kann das gar nicht in Worte fassen, was er da wirklich sieht, weil Gott viel zu groß ist, um das mit unserem beschränkten menschlichen Verstand auf die Kette zu kriegen. Gott ist viel zu groß, dass wir ihn begreifen, dass wir ihn sehen können. Er ist außerhalb von aller Vorstellungskraft. Gottes Größe ist überragend. Und was Jesaja aber viel besser beschreiben kann, als das, was er von Gott sieht, ist, wer da sonst noch alles an diesem Gottesdienst teilnimmt. Er sieht mehrere, eine ganze Heerschar von Engeln, Seraphim, die mit ihren Flügeln da in der ganzen Szene irgendwie unterwegs sind. Und wenn ich mir das vorstelle, dann sehe ich da irgendwie sehr viel Hektik. So ein Engelwesen mit 6 Flügeln, 2 davon sind die ganze Zeit irgendwie so am Flattern, da ist irgendwie was los. Das ist vielleicht nicht so gesetzt, wie das bei uns im Gottesdienst manchmal ist. Ihr sitzt jetzt ja hier alle, hier flattert keiner im Raum herum. Aber da ist es ganz anders, da geht es irgendwie zur Sache. Sie sind ergriffen von Gottes Größe, von seiner Macht. Sie können nicht still sein. Und gleichzeitig zeigen auch die Engel was davon, wie großartig Gott ist und wie anders er ist. Mit einem Flügelpaar bedecken sie ihr Gesicht. Sie wollen Gott auch nicht ansehen, weil sie wissen, der ist zu groß, der ist zu heilig. Und mit dem dritten Flügelpaar bedecken sie ihre Füße, wobei das, da sind sich viele Ausleger sicher, eine etwas angenehmere Ausdrucksweise davon ist, dass sie den Bereich südlich des Nabels abdecken. Also das, was wir auch nicht herzeigen, das wollen sie auch nicht herzeigen und verstecken sich dann da, um das nicht zu platzieren. Und trotzdem dienen sie Gott. Wirken irgendwie so ein bisschen wie Superman, müssen sich aber auch vor Gott verneigen. Sie dienen ihm und sie drücken das aus, dass da dauerhaft Lobpreis läuft. Sie singen und sie singen und sie singen heilig, heilig, heilig. Gott ist nicht nur einmal heilig, nicht zweimal heilig, er ist heilig hoch 3, heilig im Kubik sozusagen. Absolut anders und einzigartig. Heilig sagt ja sowieso schon immer, da ist etwas ganz Besonderes, da ist etwas aus dem Normalen herausgenommen, für einen besonderen Zweck gedacht. Die Gerätschaften für den Tempel, für die Stiftshütte, die werden geheiligt, normale Gerätschaften, Töpfe, die dann auf einmal besonders sind, weil sie nur für den Gebrauch im Tempel da sind und eben nicht, dass man sich mittags eine Suppe darauf kocht. Und Gott ist nicht nur einmal heilig, nicht nur zweimal, er ist dreimal heilig, er ist absolut anders, absolut perfekt, kein Platz für irgendetwas Böses. Und ich weiß nicht, was diese Bilder bei dir auslösen, ob irgendwie jetzt dein inneres Kopfkino da am Rattern ist oder du schon sagst, da ist jetzt meine innere FI-Schalter ist rausgeflogen, weil ich das nicht auf die Reihe kriege. Das hakt einfach raus, da komme ich nicht mehr hinterher. Diese ganze Szene mit den Engelwesen, mit dem Rauch, der Tempel, der bebt vor der Gewalt der Stimme von den Engeln und Gott, der da noch drin ist, den man sich auch nicht richtig vorstellen kann. Es ist unvorstellbar. Eine absolut besondere Reaktion. Diese Begegnung, die Jesaja hat mit Gott, dem Allmächtigen, diesem ganz Besonderen, diesem ganz Anderen, der Größte, der Beste, einfach Gott, das klingt aber eigentlich zu einfach. Es ist Gott, Gott der Größte. Jesaja kommt zu ihm und er begegnet ihm. Und die Frage ist, hast du diese Perspektive, wenn du in den Gottesdienst kommst, dass du hier Gott begegnest? Denkst du daran, wenn wir uns auf den Weg machen, wenn du dich auf den Weg machst zum Gottesdienst? Oder sind es vielleicht ganz andere Gedanken, die dich bewegen? Ist da oben warm? Kommt XY heute Morgen eigentlich auch wieder? Werden wieder diese gleichen Lieder gesungen oder mal was anderes? Hoffentlich ist die Predigt nicht zu lang. Habe ich eigentlich das Essen aufgetaut für heute Mittag? Hoffentlich spricht mich keiner auf das an, was letzte Woche war oder was diese Woche auf mich wartet. Ich glaube, wir lassen uns oftmals von diesen Gedanken bewegen, wenn wir in den Gottesdienst kommen. Diese Dinge, die uns durch den Kopf gehen, weil wir ja aus dem Alltag kommen, in den Alltag gehen und natürlich bringen wir das mit hierhin. Aber leben wir mit dieser Perspektive, dass wir im Gottesdienst Gott, dem Großen und Allmächtigen, begegnen, dass er hier ist und auf uns wartet. Dass er auf uns wartet, wenn wir hier ins Gemeindehaus reinkommen. Dass er auch schon auf dem Weg ins Gemeindehaus da mit uns unterwegs ist. Gott ist ja nicht hier dran gebunden, der ist nicht nur hier auf dem heiligen Hügel da, sondern der ist ja bei jedem von uns, ganz egal wo wir wohnen, wo wir sind, was wir gerade machen, er ist immer bei uns. Wir können immer mit ihm reden, aber trotzdem ist diese Gottesdienstzeit ja eben ganz besonders. Da nehmen wir uns ganz bewusst einen Moment aus dem vollen Alltag, hier zur Ruhe zu kommen, hier bei ihm zu sein, hier von ihm zu hören. Und das nicht alleine, sondern miteinander, weil wir uns auch gegenseitig brauchen. Uns ausrichten, ermutigen. Wir haben vorhin schon gehört, diesen Text aus dem Kolosserbrief. Miteinander singen, auf Gottes Wort hören, miteinander Gott loben, füreinander da sein. Was für eine Ehre, dass wir Gott so begegnen können. Was für eine Ehre, dass wir dem allmächtigen Herrn, dass wir zu ihm kommen können, dass wir vorgelassen werden, dass da nicht irgendwie so ein Zaun aufgebaut wird. Ich weiß nicht, wer von euch war schon mal im Kanzleramt? Ist da schon mal jemand reingekommen? Es gibt ganz nette Toiletten da, kann ich sagen. Das habe ich mal ausprobiert. Wir waren im Studium da und haben den damaligen Kanzleramtsminister Helge Braun getroffen, der ja Abgeordneter aus Gießen war. Und wir haben es tatsächlich geschafft, ziemlich zügig da reinzukommen, weil als wir da als billige Studenten angekommen sind, gerade der Schweizer Botschafter auf Staatsbesuch kommen wollte, ein Riesentamtam. Die Schweizer Botschaft ist ja direkt vorm Kanzleramt, aber der musste natürlich mit seiner Staatskarosse dann da einmal um den Block chauffiert werden, damit er ordentlich aussteigen kann. Alle grüßen ihn. Und dann standen wir im Weg und dann hieß es einfach, jetzt kommt rein, passt schon irgendwie, wir haben ja eure Sachen aufgenommen und schwupp waren wir im Kanzleramt. Das ist aber nicht normal, weil du wirst ja normalerweise da gefilzt und durchsucht und alles Mögliche. Wenn du ins Kanzleramt willst, Schloss Bellevue, du kommst nicht da einfach so rein, ins Weiße Haus. Ich weiß nicht, ob man da im Moment rein will, aber da kommt man einfach nicht so rein. Das geht nicht. Und zu Gott können wir einfach so kommen. Können wir einfach zu ihm hingehen. Wir begegnen ihm. Und wenn wir Gottesdienst haben, dann in großer Gemeinschaft mit denen, die hier sind, aber noch darüber hinaus. Wir haben ja vorhin auch ein Heilig, Heilig, Heilig Lied gesungen. Da gibt es ja ganz viele. Nicht, weil Jesaja uns diese Worte vorgegeben hat, sondern weil wir uns mit einklinken in den großen Chor, der Gottesdienst im Himmel feiert. Wir klinken uns mit ein in die himmlische Welt und sprengen damit ja unsere lokalen Grenzen und Gedanken, da wo wir nur hier vor Ort sind. Gemeinde, die sich zum Gottesdienst versammelt, nimmt teil am himmlischen Gottesdienst, am umfassenden Gottesdienst. Und dann ist es nicht so entscheidend, wie viele Leute jetzt hier gerade sitzen, wer heute Morgen eigentlich alles da ist. Es ist schön, dass ihr alle da seid, aber selbst wenn mal an einem Sonntag weniger da sind, weil Urlaubszeit ist, ist das nichts Schlechtes, denn wir sind mit einer großen Gemeinschaft verbunden. Und es ist egal, ob hier mehr oder weniger sitzen als in anderen Kirchen und Gemeinden. Wir sind verbunden mit Tausenden von Engeln, die jetzt Gottesdienst feiern. Gottesdienst ist mehr als die Vereinssitzung von irgendeinem Verein. Wir kommen mit hinein ins größere Bild, ins größere Ganze. Wir dürfen mit einstimmen in das Lob Gottes und die Begegnung mit dem Allmächtigen. Gottesdienst in Gottes Gegenwart, Begegnung mit dem Allmächtigen. Und diese Begegnung bleibt in der Regel aber nicht ohne Auswirkung. Wir sehen das bei Jesaja auch. Erkenntnis der eigenen Situation. Jesaja sieht jetzt diese Szene, er hört die Engel singen, Gott ist heilig. Und jetzt auf einmal merkt er, ich habe ein Problem. Irgendwie passe ich nicht in diese Szene rein. Das hakt. Das funktioniert nicht. Da sprach ich, weh mir, ich vergehe, ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaot, gesehen mit meinen eigenen Augen. Jesaja kennt seine Situation und die seines Volkes. Schon zuvor musste er ja Kritik weitergeben, dass Gott den Gottesdienst Israels verabscheut. Und das ist nicht nur Jesaja, der das sagt, sondern auch bei den anderen Propheten lesen wir ja davon, dass es dann da heißt, wie bei Amos zum Beispiel, ich hasse das Geplärr eurer Lieder. Und das sagt Gott. Und dann geht es darum, dass Gott sagt, ihr macht da irgendwas, ihr habt irgendwelche Formen, aber euer Herz ist da gar nicht mehr dabei. Ihr spult irgendeine Tradition runter, aber was ist denn da dahinter? Geht es da um mehr, wenn ihr das tut? Und Gott geht es nämlich nicht um die korrekte Form, korrekte Durchführung. Wir können ja manchmal den Eindruck haben, bei diesen ganz genauen Bestimmungen, die er weitergibt, wie welches Opfer und so weiter zu handhaben ist. Und das wirkt so, als wäre da die Form sehr wichtig. Aber was dahinter steht, ist, dass wir mit ganzem Herzen bei Gott sind, dass wir mit ganzem Herzen ihm dienen, dass wir mit ganzem Herzen für ihn da sind. Er will uns und nicht unser korrektes Verhalten. Und Jesaja weiß wahrscheinlich, dass er nicht ganz rein ist. Er spricht ja von unreinen Lippen, sowohl bei ihm als auch beim Volk. Er weiß, was da aus dem Mund rauskommt. Das passt nicht zu diesem Gesang, den die Engel einstimmen. Er nimmt sich mit hinein. Alle haben Schuld auf sich geladen. Da ist die Trennung von Gott. Und das passt nicht zu diesem absolut Heiligen, zu diesem absolut perfekten Gott. Wo Gottes Heiligkeit ist, da ist kein Platz für Sünde. Da muss immer Trennung sein. Da wird es für sündige Menschen gefährlich. Und deswegen wird ja immer Abstand gehalten. Deswegen ist damals um die Stiftshütte herum war ein großer Zaun. Beim Tempel konnten nicht alle in den Tempel hinein. Nur die Priester in das Heilige, in das Allerheiligste, dann nur der hohe Priester und der nur einmal im Jahr. Und dann hat er noch so einen Strick am Fuß gehabt, dass falls er sich da im Allerheiligsten versündigt, dass kein anderer reinkommt, dass sie ihn dann wenigstens wieder rausziehen konnten, dass der da nicht liegen bleibt, wenn was passiert. Gott ist so heilig, dass wir Menschen da nicht hinkommen können. Weil unser Bestreben, selbst Mensch, selbst Gott zu sein, selbst im Mittelpunkt zu stehen, das passt nicht mit Gottes Heiligkeit, seinem Anspruch zusammen. Und Menschen, die das übertreten, die das einfach sagen, mit Gott, das ist nicht so ernst, das ist nicht so, müssen wir nicht so wahrnehmen, die bezahlen mit ihrem Leben und die Bibel berichtet uns davon. Und Jesaja bringt das zum Ausdruck, wenn er über sich klagt, weh mir, ich habe Gott gesehen mit eigenen Augen. Er hat die eigene Situation in Gottes Gegenwart erkannt und das geschieht bis heute im Gottesdienst, wo wir uns Gott aussetzen, wo er zu uns redet. Bei uns ist das ja vor allen Dingen durch sein Wort, wo er uns mitteilt, wie er über uns denkt, was er von uns fordert, wie er uns sieht. Dann merken wir, wie wir sind. Und dann merken wir, wie oft wir Gottes Anspruch nicht genügen. Sein Anspruch ist 100%. Und wir teilen das doch viel lieber auf. Hier mal so ein bisschen und ganz viel für uns. Und Gott noch so als Beiwerk dazu. Und vielleicht hast du das auch schon so erlebt, diesen Moment im Gottesdienst, wo du das Gefühl hast, und jetzt trifft's mich. Jetzt kommt das Wort genau zu mir. Und hier geht's um mich und mein Leben und wo ich erkennen muss, hier ist es dran, was zu verändern. Das, was Gott von mir fordert, so habe ich noch nicht gelebt. Hier muss ich mich neu aufstellen. Meins reicht nicht mehr. Ich habe nichts zu bringen, Gott, was dich beeindruckt. Und du streckst mir trotzdem deine Hand entgegen. Mit meinem Leben werde ich Gott nie beeindrucken können, das reicht nicht. Und Jesus bringt das im Neuen Testament dann ja mal sehr eindrücklich auf den Punkt, in diesem Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner, wo der Pharisäer sich vorne aufstellt in den Tempel und sich lobt dafür, was ich alles tue. Und ich faste noch mehr als alle anderen und so weiter und so fort. Ich bin der Tollste und vor allen Dingen besser als der, der da hinten steht. Und der hinten steht, ist der Zöllner, der sich gar nicht eigentlich in den Tempel richtig reintraut und der nur noch sagen kann, er schlägt sich auf die Brust. Gott sei mir Sünder gnädig. Ich habe nichts zu bringen. Ich erkenne, ich kann hier nicht hinkommen. Ich vertraue darauf, Gott, dass du dich mir entgegenneigst, dass du mir die Hand entgegenstreckst. In der Gegenwart Gottes erkenne ich, wer ich bin und was für mich gilt. Und auch das passiert im Gottesdienst. Und deswegen ist es gut, dass wir auch hier den Raum dafür geben, Selbsterkenntnis weiterzugeben. Nicht, dass wir Seelenstriptease voreinander machen müssen, aber dass es diese Momente der Stille gibt, wo ich merke, Gott hat zu mir gesprochen und jetzt ist es dran, dass ich ihm Dinge bekenne, dass ich loslasse, dass ich es bei ihm abgebe und dann neu starten kann. Gottesdienst in Gottes Gegenwart feiern heißt auch, die eigene Situation zu erkennen, wo ich Hilfe brauche, zu erkennen, wo ich einen Retter brauche, und aber auch zu erkennen, wie geliebt ich bin von Gott, der mir den Neuanfang schenkt. Und noch was Drittes können wir aus Jesajas besonderem Gottesdienst lernen, nämlich die Reaktion auf Gottes Reden. Gott selbst ergreift jetzt ja die Initiative, beziehungsweise er schickt einen der Engel, der mit einem glühenden, mit einer glühenden Kohle vom Altar, also von diesem Ort der Versöhnung herkommt und damit Jesajas Lippen berührt. Und dann sagt, hiermit sind deine Lippen berührt, dass die Schuld von dir genommen werde, deine Sünde gesühnt sei. Jesaja wird reingemacht von diesem Engel, von Gott her. Er ist der, der uns die Schuld vergibt. Es ist nicht Jesajas Tun oder Wollen. Er weiß ja, dass er nichts zu bringen hat. Er ist wie der Zöllner im Gleichnis von Jesus. Er weiß um seine Sünde und so kommt er zu Gott. Und Jesaja, und Gott bereitet Jesaja jetzt vor. An dem Ort, von dem Jesaja eben noch gesagt hat, da ist das Problem. Mein Mund, meine Lippen, die sind besudelt, unrein. Und genau die werden von der Kohle jetzt gereinigt, dass er gebraucht werden kann. Und jetzt hört Jesaja Gott wieder reden, diese Frage, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? Gott sucht ein Sprachrohr für sich, für die in dieser Welt. Er spricht mit Menschen und er spricht auf menschliche Art durch Menschen, zu den Menschen. Und die Voraussetzungen dafür sind ja nicht besonders attraktiv. Jesaja selbst weiß ja, was seine Leute um ihn herum für eine Bande sind, hätte ich jetzt fast gesagt. Die sind auch nicht besser dran als er, die haben die gleichen Probleme wie er. Und mit denen soll er jetzt reden oder für diese Situation sucht Gott jetzt jemand, der spricht. Aber Jesaja merkt, er ist jetzt gefragt. Auf diese Frage, wen soll ich senden von Gott, sagt Jesaja, hier bin ich, sende mich. Er ist nicht perfekt. Ihm war eben noch Angst und Bange aus der Begegnung mit Gott, aber er weiß, ich muss auch nicht perfekt sein. Gott will mich gebrauchen. Er hat mich reingemacht. Er setzt mich ein in diesen Dienst. Ich kann jetzt hiermit starten. Und neben dem, dass dieser Text viel über Gottesdienst aussagt, ist der für mich selbst auch bedeutsam gewesen in der Zeit, wo ich überlegt habe, soll ich Theologie studieren oder nicht. Weil ich mir die Frage gestellt habe, kann ich das überhaupt? Klappt das überhaupt? Mein Bruder hat ja auch Theologie studiert und der war so ein absoluter Musterstudent. Der hat in der Bibliothek gewohnt, der hat die Vokabeln rauf und runter gelernt, der war da völlig drin in allem und ich wusste, wie das bei mir mit Sprachen aussieht. Ich habe ja immer gesagt, ich studiere nur noch was, wo ich keine Sprache mehr lernen muss. Da ist Theologiestudium genau das Richtige an der Stelle. Und dann habe ich bei einem Kongress gesessen und da ging es um Berufung und dann wurde dieser Satz gesagt, den habt ihr wahrscheinlich auch schon gehört, Gott beruft nicht die Begabten, aber er begabt die Berufenen. Ist jetzt ja nichts direkt aus der Bibel, aber es wird trotzdem häufig zitiert und es ist sehr viel Wahres dran. Sehen wir hier auch, ausgehend von diesem Text war das damals, wo der Redner das gesagt hat. Und dann war mir klar, ich muss nicht alles können, ich muss nicht perfekt sein, ich muss nicht sein wie mein Bruder und ich muss auch nicht in den Sprachen der Beste sein. Das sagt noch überhaupt nichts dazu aus. Wenn Gott mich gebrauchen will, dann wird er alles dafür tun. Und wenn er mich dafür beruft, dann arbeitet er auch an mir und dann gibt er mir, was ich dafür brauche in diesem Dienst, dass er an mir und durch mich wirken kann. Und so ist das bis heute. Wir müssen eine Reaktion darauf zeigen, wenn Gott zu uns spricht, durch Berichte wie von Jesaja, durch Texte aus dem Neuen Testament, was auch immer es ist. Gott redet zu uns und jetzt sind wir gefragt, jetzt bist du gefragt, zu reagieren. Und ganz egal, was du machst, es ist eine Reaktion. Du kannst sagen, nee, da gehe ich nicht mit. Was Gott heute zu mir gesagt hat, das mache ich nicht. Ich lehne das ab. Du kannst auch sagen, ich nutze die Verbindung vom rechten zum linken Ohr und lass es mal durchsausen. Mir ist das gerade gleichgültig, heute nicht, vielleicht nächste Woche. Auch das ist eine Reaktion. Und es gibt die Reaktion zu sagen, ja, Gott spricht zu mir und ja, ich gehe diesen Weg, den er von mir will. Und ich wünsche mir natürlich, dass wir diese Reaktion zeigen. Wenn Gott zu uns redet, dass wir nicht sagen, der hat bestimmt links neben mir den gemeint, sondern merken, wenn es um mich geht, es geht um mich und jetzt bin ich gefragt, das zu tun, was er von mir fordert. Wir antworten darauf, was er sagt. Und ich glaube, dass das einer der Schlüssel für Gottesdienst ist. Wenn wir über Gottesdienst nachdenken, dass es dieses Hin und Her hat. Gott redet und wir geben die Antwort darauf. Martin Luther hat es mal wunderbar zum Ausdruck gebracht in der sogenannten Torgauer Formel. Die heißt so, weil er die in Torgau, dieser Stadt in Sachsen-Anhalt, gesagt hat, als da die Schlosskirche eröffnet worden ist. Und da hat er sozusagen die Eröffnungsrede gehalten und hat dann gesagt, in diesem Haus soll nichts anderes geschehen, als dass unser lieber Herr selbst mit uns rede durch sein heiliges Wort und wir umgekehrt mit ihm reden durch unser Gebet und Lobgesang. Gott redet mit uns und wir antworten auf sein Reden. Und das zuallererst durch Gebete, durch Lobgesang, dass wir da die Antwort drauf geben. Aber ich glaube, dass auch Gebet und Lobgesang wir den ganzen Tag ja machen müssen, nicht nur hier, sondern dass diese Antwort auf sein Reden, die zeigen wir im Leben, in unserem Alltag, unser ganzes Leben soll ja ein Loblied für Gott sein und nicht nur hier, wenn wir mal 2, 3 Lieder im Gottesdienst singen. Die Gestaltung unseres Alltags ist die Antwort. Und diese Dialogstruktur, Gott redet, wir antworten, das ist das Grundmuster für den Gottesdienst. wenn wir über Gottesdienst nachdenken, dann ist das wichtig, das im Blick zu behalten, weil das unsere Zusammenkünfte prägen soll. Und es fordert uns gleichzeitig heraus, wenn wir darüber nachdenken, Gott redet, wir antworten, dass wir auch darum beten und darum hoffen, dass Gott wirklich redet. Dass er uns offen macht, dass er zu uns reden kann. Dass wir dementsprechend auch vorbereitet kommen, wenn wir hier hinkommen. Und zwar nicht nur, dass wir das Richtige angezogen haben, sondern dass wir auch sagen, ich bin wirklich offen für dich, rede mit mir. Und das geschieht in Gottes Gegenwart, im Gottesdienst, wo ich ihm besonders begegne, wo ich mich verbunden weiß mit dem größeren Gottesdienst, der nicht nur hier stattfindet, sondern im ganzen himmlischen Umfeld, wo die Engel mitsammeln, mitsingen. Gottesdienst, der größer ist als unser Gottesdienst hier. Wo ich Gott verstehe als den Allmächtigen, den Größten, wo ich ihn kennenlerne und meine eigene Situation reflektieren kann und neu darüber nachdenke, was ist eigentlich für mich dran. Aber kommen darf, wie wir es eben gesungen haben, mutig vor den Thron, weil Gott gnädig und barmherzig ist und mit offenen Armen auf uns wartet. Und dann auch die Reaktion, Gott hat zu mir gesprochen und was mache ich jetzt eigentlich daraus? Was für ein Privileg, dass wir Gottesdienst in Gottes Gegenwart feiern dürfen, begehen dürfen, haben dürfen und dass er uns gebrauchen will in dieser Welt. Lass uns beten. Vater im Himmel, wir sind so dankbar dafür, dass wir dieses Erlebnis, diese Erfahrung haben dürfen und dieses Privileg haben können, dass wir zu dir kommen können, dass wir Gottesdienst mit dir feiern können. Dass du uns in Empfang nimmst, dass du auf uns wartest, dass du uns einlädst und dass wir nicht perfekt sein müssen, um zu kommen, sondern dass du uns den Neuanfang immer wieder schenkst. Und auch in den Momenten, wo wir erleben, dass vieles nicht in Ordnung ist, dass zwischen dir und uns Dinge die Beziehung belasten, dass wir aber bei dir Befreiung erleben können, dass wir diese Lasten auch hier im Gottesdienst loswerden können und dann gestärkt in den Alltag gehen können. Herr, und du redest zu uns durch dein Wort. Und wir danken dir dafür, dass wir das so offen haben können, dass wir lesen können in unserer Sprache deine Worte, deine gute Botschaft für uns, deinen Liebesbrief, den du an uns geschrieben hast und auch die Herausforderungen, die du an uns weitergibst. Und ich bete, Herr, dass du unsere Herzen immer wieder offen machst für dich. Bei all dem, was uns bewegt, wenn wir hierher kommen, bei all dem, was uns beschäftigt, die Gedanken, die wir haben aus der vergangenen Woche, aus der Woche, die vor uns liegt, dass wir verstehen, was es mit uns zu tun hat, dass du in unser Herz hinein redest und uns auch die Bereitschaft und den Mut gibst, Schritte nach vorne zu gehen. Da, wo es dran ist, Dinge zu verändern. Dass du uns auch Ermutigungen zusprichst, wo wir es brauchen, dass wir das erleben, wie du den Arm um unsere Schulter legst und dass wir das verstehen, es hat mit uns zu tun. Danke, dass wir im Gottesdienst sehen können, du liebst uns und du liebst jeden Menschen, ganz unterschiedliche Typen, die hier sind. Und daran merken wir, wie groß deine Liebe zu uns ist. Danke, dass wir das erfahren können, dass wir in deiner Gegenwart sein dürfen. Amen.